aus Ungarn, die wir nicht gerne haben ziehen lassen, aber sie ließen sich ja nicht abhalten. Aber schön, dass ihr mal wieder zurückgefunden habt, wenigstens für ein paar Tage ins heidnische Lübeck. Aber ihr hört, wir sind auf gutem Weg. Unsere Evangelisten sind unterwegs und wir hoffen, dass sich in unserer Stadt in der nächsten Zeit noch viele bekehren werden. Auch alle anderen natürlich, unsere Gäste, unsere Freunde. Schön, dass ihr alle da seid. Das sieht immer gut aus, wenn die Gemeinde voll ist. Wenn da alle Stühle leer sind, dann fragt man sich manchmal, wofür habe ich mir heute die Arbeit gemacht? Herr Jesus, hab Dank dafür, dass wir heute Morgen wieder hier beieinander sein dürfen und dass du mitten unter uns bist. Wir wollen dir danken dafür, dass du uns immer noch die Ruhe und den Frieden gibst, dass wir hier miteinander Gottesdienst haben dürfen und dass wir wissen dürfen, du bist mit deinem Heiligen Geist unter uns. Und du möchtest heute Morgen zu uns reden und du möchtest uns segnen. Und dafür danken wir dir, Herr. Darum öffne du unsere Ohren, öffne unsere Herzen. Lass uns auch heute hören und verstehen, was du jedem Einzelnen von uns vielleicht sagen möchtest. Vielleicht ist es nur ein Satz, aber auf den mag es ankommen. Sei du bei denen, die heute Morgen nicht hier sind. Die Urlaubszeit fängt jetzt so langsam an. Sommerferien. Einige sind krank, andere sind schon verreist. Unsere alten Geschwister, die aus gesundheitlichen Gründen gar nicht mehr hier sein können. Du kennst jeden Einzelnen, du hast keinen vergessen. Und wir wollen sie heute Morgen auch nicht vergessen. Und wir wollen sie segnen und wir wollen dich bitten, dass du sie aufrichtest, dass du sie tröstest. Ja, dass du einfach bei ihnen bist, auch heute Morgen. Und so sei du jetzt mitten unter uns, Herr, und übernimm du diesen ganzen weiteren Gottesdienst. Amen. Was gibt es Schlimmeres in einer Gemeinde als eine Palastrevolution? Ihr kennt das alle. Es gab ja am letzten Sonntag auch eine kleine Irritation hier. Aber ich kann euch freudig berichten, oder wir, es hat sich alles geklärt. Und du hast vorhin gebetet, schön, dass ihr den Rolf habt. Vergesst mir bitte nicht den Paul. Der ist vielleicht noch wichtiger wie ich. Ich bin hier ja nur der Briefträger. Aber Paul wird uns auch in Zukunft dienen und wird mich auch vertreten, wenn ich nicht da bin, weil ich ja nächsten Sonntag in Ludwigslust den Gottesdienst halte, weil ja der Gerhard Leverenz, den ihr kennengelernt habt, einen Herzinfarkt erlitten hat. Und deshalb steht die Gemeinde mit vielen jungen Leuten im Augenblick ohne Pastor da. Aber nächsten Sonntag wird uns Heinz Eckleder dienen hier am Wort. Ich habe ihn eingeladen. Und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Paul und ich, wir sind eines Geistes. Und wir werden miteinander die Gemeinde voranbringen. Ja. Ich habe am Donnerstag diese Predigt geschrieben, weil ich wusste, am Sonntag ist Frieden. Und die Predigt heißt, sich selbst und andere richten, beurteilen und verurteilen. Wie können wir davon frei werden? Das passt doch, oder? Und ich lese aus Lukas 6, die Verse 36 bis 42. Und da heißt es, werdet barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist. Verurteilt nicht andere, dann wird Gott auch euch nicht verurteilen. Sitzt über niemand zu Gericht, dann wird Gott auch über euch nicht zu Gericht sitzen. Verzeiht, dann wird Gott auch euch verzeihen. Schenkt, dann wird Gott euch schenken. Ja, er wird euch so überreich beschenken, dass ihr gar nicht alles fassen könnt. Darum gebraucht anderen gegenüber ein reichliches Maß, denn Gott wird bei euch dasselbe Maß verwenden. Jesus machte ihnen auch in Bildern deutlich, wovor sie sich hüten sollen. Er sagte, kein Blinder kann einen Blinden führen, sonst fallen alle beide in die Grube. Kein Schüler steht über seinem Lehrer. Und wenn er ausgelernt hat, soll er wie sein Lehrer sein. Warum kümmerst du dich um den Splitter im Auge deines Bruders oder deiner Schwester und bemerkst nicht den Balken in deinem eigenen? Wie kannst du zu deinem Bruder oder zu deiner Schwester sagen, komm her, Bruder, Schwester, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen und du merkst gar nicht, dass du selbst einen ganzen Balken im Auge hast. Scheinheilig bist du. Zieh doch den Balken aus deinem eigenen Auge, dann kannst du dich um den Splitter in einem anderen Auge kümmern. Das ist doch mal eine Ansage. Und ich sage das ganz deutlich, wenn ich eine Predigt halte, dann predige ich zuerst mir selbst. Vielleicht ist man mal verärgert, man braucht manchmal vielleicht auch ein bisschen Zeit und dann kommt die Gnade Gottes und dann kommt alles wieder ins richtige Lot. Und so soll das sein. Wir haben keinen Grund, uns gegenseitig zu bekämpfen, sondern wir haben den Auftrag, miteinander, alle miteinander, den Kampf aus der Gemeinde rauszuhalten. Und da wollen wir alle gesegnet sein. Wir alle haben bewusste oder unbewusste Messlatten, nach denen wir richten, beurteilen und verurteilen. Man hat mir gesagt, dass Frauen bei einer Begegnung ihr Gegenüber erstmal von oben bis unten scannen und dann entsprechend einordnen. Stimmt das? Ich sehe schon auch Frauen, die hier mit dem Kopf nicken. Aber nicht nur Frauen begutachten ihr Gegenüber, sondern vergleichen, beurteilen, richten, verurteilen sind allgemein menschliche Verhaltensweisen, ein allgemein menschliches Problem. So ist der Mensch, weil er eben nicht vollkommen ist. Das machen wir alle vielleicht, uns selbst und andere beurteilen, bewusst oder unbewusst. Wobei das mit dem Beurteilen noch nicht mal ein Problem ist. Menschen bewerten einander bei jeder Gelegenheit. Ob jemand gut Auto fahren kann, ob er ein erfolgreicher Geschäftsmann ist oder wie auch immer. Ja, da lachst du, aber das, was im Auto manchmal passiert, wenn das Ehepaar nebeneinander unterwegs ist, ich glaube, ihr könnt alle davon Zeugnis geben. Ja, schon bei der ersten Begegnung drohen wir anderen an, zum Beispiel entweder in der sozialen Hierarchie über oder unter uns, in gut oder schlecht. Und er geht so mit vielen Abstufungen ebenso interessant oder uninteressant für mich um. Messlatten, nach denen wir beurteilen, sind unter anderem Sprache, Verhalten, Kleidung, Glaube, Bildung, Geld, Leistung und Anstand. Manche Leute gucken auf unseren Plan, auf unseren Gottesdienstplan und überlegen sich, wann sie zum Gottesdienst gehen. Das kommt darauf an, wer gerade der Redner ist. Aber darauf darf es nicht ankommen. Es muss immer die Frage gestellt werden, ob derjenige, der hier vorne steht, das Evangelium in Wahrheit predigt und nicht wer hier steht. Im öffentlichen Leben scheint es ja heute weniger Messlatten und Normen zu geben. Zumindest wird das alles dauernd übertreten. Aber das erscheint ja auch nur oberflächlich. Political Correctness, Mainstream der Meinung und Verhaltensweisung, staatliche Gesetze, informelle Regeln sind heute oft sehr strikte Beurteilungskriterien. Alles wird irgendwie beurteilt und manches wird auch verurteilt. Warum lieben wir das Richten, das Urteilen und die Messlatten so sehr? Messlatten geben uns Sicherheit. So können wir uns zu einer Gruppe von Gleichgesinnten zugehörig fühlen und uns gleichzeitig von anderen abheben und die Welt um uns herum einordnen. Im Gegensatz zur Beliebigkeit, die Freiheit suggeriert, und Unsicherheit schaffen. Außerdem gibt es uns ein Gefühl von Macht und Überlegenheit. Aber wehe, das passiert in der Gemeinde. Wisst ihr, was dann passiert? Wir haben es ja alle schon erlebt. Dann gibt es eine Spaltung. Und die gilt es auf jeden Fall zu verhindern. Gott will seine Gemeinde vergrößern. Ja. Beim Richten stellen wir uns über den anderen, maßen uns an, ihn beurteilen zu können und versuchen damit Macht über andere auszuüben. Sie stehen angeblich unter uns. Wie im alten Rom können wir über andere den Daumen heben oder senken. Ich hatte ein Gespräch mit Paul gestern und ich habe ihm gesagt, das kann ja nicht sein in der Gemeinde. Ja, eine Gemeinde kann nur so stark sein wie ihr schwächstes Glied. Und darauf gilt es zu achten. Und nur darauf. Da sind wir uns einig, oder? Absolut. Absolut. Eine Gemeinde kann nur so stark sein wie ihr schwächstes Glied. Und wenn wir merken, dass jemand da hilfebedürftig ist, dann soll auch jeder die Freimut haben, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen. Bei mir oder bei Paul oder auch bei jemandem aus der Gemeinde, zu dem man Vertrauen hat. Wir sind ja, wenn die Leute unter uns stehen, wir sind nicht in dem Fall nicht die Angeklagten, sondern die Richter. Das ist Macht. Wenn dem anderen mein Urteil über ihn wichtig ist, wird er versuchen, sich so zu verhalten, dass ich auch in Zukunft mit ihm zufrieden bin. Mit Richten urteilen, schlechtes Gewissen machen, kann man Macht ausüben. Zu Recht hat man der Kirche vorgeworfen, über Jahrhunderte die Moral zur Machterhaltung benutzt zu haben. In der Erziehung hat das auch wunderbar geklappt, wenn auch oft mit negativen Folgen. Auch heute sagen uns manche Menschen, die Werbung, manche Menschen, die sich moralisch überlegen fühlen und andere Richter, was richtig und falsch ist und beurteilen uns. Und damit meinen sie, Macht über uns ausüben zu können. Aber jetzt kommt die Kardinalfrage, was ist denn eigentlich christlich? Was ist biblisch? Wie sieht denn eigentlich die christliche Messlatte aus? Die Gefahr ist doch, dass wir nicht richtig hinhören, was Jesus sagt, sondern uns die Bibel zu einer bürgerlichen, sozialen, liberalen, fromm oder je nachdem, was uns passt, Messlatte zurechtzubiegen. Nehmen wir einige Beispiele. Nach den 10 Geboten ist Töten Sünde und es galt früher und heute als eine der schlimmsten Taten. Falsch über andere reden ist aber auch eine Sünde. Es gilt allerdings weitgehend nur als Kavaliersdelikt. Leider. Weil man oft gar nicht weiß, was man damit anrichtet. Man muss sich viel um die Familie kümmern, steht so nicht in der Bibel, sondern da steht auch, wer Eltern, Ehepartner und Kinder mehr liebt als mich, der kann nicht zu mir gehören. Das heißt ja nicht, dass wir sie auf die Seite schieben. Oder dass wir negativ über sie reden oder dass wir Macht über sie ausüben. Weit, weit verbreitet ist die Meinung, dass zum Glauben, du kommst gleich dran, dass zum Glauben Friede und Harmonie gehört und gewisserweise ist das auch richtig. Paul.
Ich würde nur sagen, segnen heißt gut reden über den anderen.
So ist es. So ist es. Darum habe ich ja am Anfang auch gleich mal die Gemeinde gesegnet. Jesus sagt aber auch, dass das Evangelium und der Glaube an Jesus Konflikte mit sich bringen können. Wir haben das eben im Zeugnis gehört. Konflikte, dass die einen fast zur Verzweiflung gebracht haben. Und doch hat der Herr noch Gnade geschenkt. Ja, der Glaube muss das Leben schön machen, denken viele. So wird es uns ja auch über die Fernsehgottesdienste oft verkündigt. Aber Jesus macht öfter deutlich, dass der Glaube auch Leid und Verfolgung bringen kann. Und das gilt als ganz normal, wenn man sich um sich selbst und um liebe Menschen Sorgen macht. Jesus sagt aber, sorget nicht. Wer sind eigentlich eure lieben Menschen? Euer Ehepartner? Eure Kinder? Eure Familienangehörigen? Wisst ihr eigentlich, für wen Jesus gestorben ist und für wen er noch sterben will? Für die gesamte Menschheit. Und er sagt zu uns, liebt euch untereinander. Auweia, wir haben Krieg und Kriegsgeschrei in Europa. Fürchterlich. Und da sehen wir mal, wie die Dinge gegen Gottes Wort laufen. Nicht nur persönlich, sondern auch überregional, über ganze Länder hinweg, mit der Möglichkeit, dass es sogar sich auf die ganze Welt ausbreiten könnte. Jesus sagt, dass wir ihm unser ganzes Leben, Geld, Kraft, Zeit und so weiter zur Verfügung stellen und ihm dienen sollen. Und das versuchen wir ja auch. Ganz besonders unsere Evangelisten, die draußen sind und mit denen reden, die Jesus noch nicht kennen. Wir passen uns an. Wir könnten diese Liste fortsetzen. Und uns würde immer mehr deutlich werden, dass die Messlatte Jesu ganz anders aussieht als die, die wir vielleicht sogar für christlich halten. Wir passen uns an, damit sie zu uns passt. Beeinflusst von Erziehung und Tradition oder angepasst an das, was man heute so denkt, an den Mainstream der Meinungen. Wie oft sagen mir Leute, Christen, wenn ich ihnen etwas aus dem Wort Gottes erzähle, aber meine Meinung. Und ich sage ihnen immer, Gottes Wort ist aber kein Meinungsbuch. Gottes Wort enthält endgültige Wahrheiten. Mit Meinungen kommen wir nicht weiter. Wir müssen uns auf das konzentrieren, was im Wort Gottes geschrieben steht. Aber wir passen uns an. Und daraus folgt dann auch, dass wir in unserem Leben Prioritäten setzen, die nicht unbedingt dem Evangelium entsprechen. Wir entwickeln vielleicht Schuldgefühle, die gar nichts mit wirklicher Schuld zu tun haben, weil wir so erzogen wurden im Elternhaus, in einer Gemeinde oder im sozialen Umfeld. Wir fällen Urteile über uns und andere, die nicht immer was mit Jesu Meinung zu tun haben. Wenn wir, Jesus hat eine Meinung und die ist endgültig. Wenn wir einmal den wirklichen Maßstab Jesu nehmen und anlegen, was passiert denn dann? Halten wir uns mal an die 10 Gebote. Das Doppelgebot bzw. Dreifachgebot der Liebe in Matthäus 22 oder das Hohelied der Liebe, 1. Korinther 13, die Bergpredigt in Matthäus 5 bis 7 und die vielen Verheißungen Jesu als Spiegel vor unseren Augen. Was sehen wir dann? Dann sehen wir, was Gott sich als Lebensweise für uns wünscht. Paulus sagt aber dazu, wenn du nach dem Gesetz Gottes gerecht werden willst, dann musst du es ganz erfüllen. Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen, die ich vor einigen Jahren in meinem Kalender gefunden habe und die ich auch schon mal in der Bibelstunde als Film gezeigt habe. Einige von euch kennen sie schon. Es ist die Geschichte von den 6000 Punkten. Kennt ihr sie? Zunächst den ersten Teil. Als ein Mann starb, erschien er bei Petrus an der Himmelstür. Er grüßte kurz und ging auf die Tür zu, aber Petrus stellt sich dazwischen. Nur mal langsam, so schnell geht das nicht. Ja, was ist denn? Stimmt was nicht? Kann ich hier nicht rein? Petrus sagt, das wollen wir mal sehen. Gibt es hier denn besondere Bedingungen? Ich bin doch ein anständiger Mensch gewesen. Und Petrus sagt, hat dir denn keiner gesagt, wie man hier hereinkommen kann? Bist du denn keinem Christen begegnet? Oder hat dir das kein Pastor gesagt? Und der Mann sagt, ich kenne viele Christen, auch einen netten Pastor. Aber vom Sterben und vom Himmel haben wir nie gesprochen. Und Petrus sagt, wenn dir das bisher keiner gesagt hat, dann sage ich es dir, hier muss man 6000 Punkte haben. Wie ist das denn gemeint? Davon weiß ich ja gar nichts. Und Petrus sagt, ja, was hast du denn vorzuweisen? Zähl mal auf. Ja, also ich war ziemlich oft in der Kirche. Petrus sagt, ein Punkt. Als meine Frau schwer krank war, habe ich sie Tag und Nacht gepflegt. Noch ein Punkt. Ich habe so viel für Hilfsaktionen gespendet. Auch ein Punkt. Als dem Mann nichts mehr einfiel, sagte Petrus, ich kann ja mal das dicke Buch holen, in dem wir alles mitgeschrieben haben. Für dich ist da auch eine Seite. Aber eins sage ich dir im Voraus. Für jeden gibt es da 2 Spalten. Die eine für Pluspunkte und eine für die Minuspunkte. Da wurden ihm die Knie weich und er sagte ganz kleinlaut, ja, wer kann denn da überhaupt hier reinkommen? Ja, wer kann denn in den Himmel kommen? Wenn ich das sehe, werde ich erstmal klein und bescheiden vor Gott, denn ich muss auf einmal feststellen, ich habe keine Chance. Ich werde aber auch bescheiden gegenüber meinen Mitmenschen, denn wenn ich ehrlich vor mir selbst bin, habe ich keinen Grund zum Verurteilen. Es tut auch weh, sich selbst so zu erkennen. Und deshalb reagieren wir so, dass wir es irgendwie hinbekommen wollen, trotzdem gut dazustehen. Indem wir die Messlatte zurechtbiegen, dass es mit uns passt, oder dass wir von uns ablenken und den Finger auf andere richten. Das tut dann einfach gut. Und dann sagt Jesus, richtet nicht. Denn mit dem Gericht, wie ihr einen anderen richtet, wird es euch selbst widerfahren. Auweia, kann ein Blinder einen Blinden führen? Warum siehst du den Splitter im Auge des anderen und siehst nicht den Balken in deinem eigenen Auge? Das nimmt uns das Instrument, uns über andere zu stellen und Macht auszuüben. Keiner steht über den anderen und keiner hat das Recht, auf diese Weise Macht über andere auszuüben. Das ist der Grund, warum die Pharisäer so sauer waren und Jesus töten wollten. Er nahm ihnen ihre moralische Macht. Wenn du nicht mehr erlaubst, dass andere dir ein schlechtes Gewissen machen können, dann nimmst du ihnen die Macht über dir. Darüber können die anderen richtig ärgerlich werden. Darum hat die Kirche auch so heftig auf die Reformation reagiert. Sie erlitt einen Machtverlust. Jesus sagt, richtet nicht, sondern seid barmherzig, gebt und schenkt. Das ist der neue Maßstab, die neue Messlatte, nach der Gott uns beurteilt. So wie wir handeln, so wird er mit uns umgehen. Er sagt, wenn du nicht vergibst, vergebe ich dir auch nicht. Das ist tragisch. Darüber sollte man sehr gut nachdenken, wenn man auf dem Stand steht, ich könne hier und da nicht über meinen Schatten springen. Barmherzig sein heißt ja nicht, dass alles egal, halb so schlimm ist, sondern trotzdem liebe ich dich, gehörst du zu mir, bist du für mich wertvoll und wichtig. Jesus verlangt nicht, dass ich etwas erfülle, was ich sowieso nicht schaffe. Er verurteilt mich nicht. Er ordnet mich nicht ein auf einer Skala in guter oder weniger guter Christ, mehr oder weniger wertvoll, sondern er lädt mich ein, ihm mein Leben anzuvertrauen, seine Barmherzigkeit zu erfahren. Die Geschichte von den 6000 Punkten geht weiter. Petrus sagt, das hat unseren Vater im Himmel auch bewegt. Und deshalb hat er mit seinem Sohn überlegt, was zu tun ist. Von den 6000 Punkten ist er aber nicht abgegangen. Und dann ging der Sohn auf die Erde. Er hält nun jedem seine Hände hin und bietet ihm an, gib mir deine Minuspunkte, dann nehme ich sie mit ans Kreuz. Ich habe bereits dafür gebüßt. Wer nun zum Kreuz kommt und sich Jesus ausliefert, der bekommt 6000 Punkte auf einmal geschenkt. Und wenn er dann hier an der Himmelstür ankommt und Jesus im Herzen hat und sich zu ihm bekennt, was glaubt ihr, was dann los ist? Dann steht die Tür weit offen. Aber eins muss ich noch ergänzen. Das können wir nur auf der Erde klären. Was für ein Geschenk! Gott selbst löst das Problem. Im Tausch gegen unser irdisches, vergängliches Leben schenkt er uns durch Jesus ewiges Leben. Jesus ist die offene Tür zum Himmel. Du fragst, ist denn die andere Messlatte der Bibel überflüssig? Und Jesus sagt, kein Pünktchen vom Gesetz wird aufgehoben. Es ist alles gültig und richtig. Und Luther merkt zu den Aufforderungen Gottes an, wir sollen sie uns als Spiegel vorhalten, um in die Arme Christi getrieben zu werden, der Barmherzigkeit und Gnade Gottes, die uns in Jesus begegnet. Er soll uns antreiben, zum Kreuz Christi zu kommen. Jetzt wisst ihr, wie man in den Himmel kommt und könnt nicht sagen, das hat mir niemand gesagt. Klärt es, solange ihr noch auf der Erde seid. So geht Gott durch Jesus mit uns um, nicht verurteilend, sondern barmherzig. So sollen wir im Lichte Gottes mit uns selbst umgehen. Und so sollen wir mit anderen umgehen. Jesus sagt, vertraue dich mir an, damit wir gemeinsam Schritte machen, wie dein Leben sich verändern kann. Das sagt er jedem Einzelnen von uns. Was ist das für eine Befreiung, wenn wir aufhören, uns und andere zu richten, einzuordnen, zu verurteilen, wenn wir unsere Sicherheit und Selbstwertgefühl nicht durch Messlatten erreichen, sondern durch die Barmherzigkeit und Liebe, die Jesus uns gibt, wenn wir es nicht mehr nötig haben, größer, mächtiger oder besser als andere zu sein. Wenn wir aufhören können, uns selbst und andere zu richten, zu beurteilen und zu verurteilen. Erahnst du, wie befreiend sich das auswirkt auf dein eigenes Leben und auf das Miteinander in der Gemeinde? Ich lese aus Römer 12, die Verse 17 bis 21. Und da heißt es, Probleme sind nicht schön. Keiner will sie haben, aber sie gehören bei jedem Leben dazu. Das Problem ist eigentlich auch nicht, dass wir Probleme haben, sondern die mangelnde Fähigkeit, sie zu bewältigen. Das ist also eine neue Übersetzung. Genauso ist es mit Konflikten. Das Problem ist nicht, dass wir Konflikte haben, sondern dass wir oft nicht in der Lage sind, sie gut zu lösen. Konflikte hat jeder, zum Beispiel zwischen Eltern und Kindern oder umgekehrt. Kinder haben bestimmte Vorstellungen und Eltern auch, wenn es darum geht, wie man sich benimmt, wann man abends ins Bett muss, wie lange die Kinder abends weg sein dürfen oder wie sie als Erwachsene ihr Leben gestalten. Konflikte gibt es auch zwischen Ehepaaren. Wenn ich anfange aufzuzählen, dauert es ein paar Stunden. Wo zwei Menschen so eng zusammenleben, muss es zu Konflikten kommen. Die Frage ist immer wieder, wie man sie löst. Genauso ist es zwischen Freunden und Bekannten am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft oder an anderen Stellen. Wie schnell verletzt man jemand oder beleidigt ihn, obwohl man es gar nicht wollte, oder es passiert einem selbst? Wie gehen wir zum Schluss gewöhnlich mit solchen Konflikten um? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, wir gehen den Konflikten aus dem Weg. Flucht. Das ist eine Art Flucht vor den Konflikten. Wenn wir einen Menschen nicht mögen, dann meiden wir den Kontakt mit ihm. Genauso gehen wir Themen aus dem Weg, die zu Konflikten führen können. Wir sprechen nicht mehr darüber. Wir verschließen die Augen davor, bis sie eventuell zu groß werden. Diese Methode kann eine Weile gut gehen, aber einen wirklichen Frieden erreichen wir dadurch nicht. Höchstens eine Art Waffenstillstand. Zweite Möglichkeit. Wir kämpfen für unsere Sache oder für unsere Meinung. Natürlich will kaum einer Konflikte. Die meisten Menschen wollen Frieden, aber jeder will seinen eigenen Frieden. So versucht dann jeder, seine Vorstellung von einem schönen und friedvollen Ehe- und Familienleben, Berufsleben oder friedlichen Leben in anderen Bereichen irgendwie durchzusetzen. Die Folge ist ein Machtkampf, der sich oft steigert. Zuerst gibt es noch eine gute Auseinandersetzung, dann folgt Streit, Vorwürfe, lächerlich machen des anderen, gegenseitige Beschimpfungen und ein böses Wort gibt das andere, bis keine Lösung mehr möglich erscheint. Wo man sich darauf einlässt, Konflikte durch einen Machtkampf zu lösen, gibt es nur zwei mögliche Ergebnisse. Entweder man führt einen nie endenden und dafür beide Seiten zermürbenden Machtkampf oder einer gewinnt und der andere gibt nach, weil er keine Kraft mehr hat, den Kampf fortzusetzen und seine Vorstellung durchzusetzen. Die meisten Konflikte werden dadurch gelöst, dass der eine sich durchsetzt und der andere nachgibt. Das finden wir sowohl im kleinen menschlichen Miteinander wie auch in der großen Politik. Friede entsteht so durch die Macht des Stärkeren. Es ist aber kein wirklicher Friede, sondern ein Scheinfriede für eine Zeit, bis der Konflikt aufbricht. Es geht einen ganz, gibt einen ganz anderen Weg. Er beantwortet Böses von Seiten der Menschen mit Liebe. Oha, sagst du, wie soll ich das denn schaffen? Abweisung mit reichlich Geschenken in unserem täglichen Leben, Hass mit sich schlagen und töten lassen, wie wir es am Kreuz Jesu sehen. So hat er uns in Jesu gezeigt, seine Art gezeigt, den Konflikt mit uns Menschen zu lösen. Er will uns nicht zum Frieden zwingen, sondern zur Gegenliebe gewinnen durch seine Liebe, denn erst da entsteht wirklicher Friede. Er besiegt das Böse nicht durch Gewalt, durch Macht, sondern durch grenzenlose Liebe. Und da, wo Liebe mit Liebe beantwortet wird, da entsteht wahrer Friede. Wie geht euch das damit? Wenn dich jemand zwingt, dann gib nach, aber murrend, und wahrer Friede ist nicht da. Wenn du aber geliebt wirst wie von Gott, dann erfährst du Geborgenheit, dann kannst du Fehler eingestehen, dann kannst du dich verändern und die überwältigende Liebe treibt uns zur Gegenliebe. So entsteht wirklicher Friede. Das Böse lässt sich nicht mit Bösem überwinden. Wirklicher Friede wird erst möglich sein, wenn das Gute unser Herz anfüllt und wir in unserem Herzen Frieden finden. Das Gute ist nicht eine moralische Tat, sondern das Gute ist Jesus selbst. Wenn er uns anfüllt, finden wir Frieden in uns und können Frieden mit anderen ermöglichen. Ob der andere sich dann auf den Frieden, den wir leben, einlässt, ist eine zweite Frage. So geht es ja auch Gott mit uns. Wir haben es ja heute gehört, 18 Mal Ablehnung. Wenn aber zwei mit dieser Liebe Christi angefüllt sind, werden sie den Frieden miteinander finden, selbst dann, wenn sie ganz unterschiedliche Meinungen oder Vorstellungen von der Gestalt des Lebens haben. Wir würden dann einen Weg beschreiten, Konflikte zu lösen, der wirklich zum Frieden führt. Nun denken wir vielleicht, ich möchte ja gerne, aber ich schaffe das nicht. Wenn wir die Liebe Christi zum Maßstab haben, dann rechtfertigen wir unser Versagen nicht mehr, sondern stellen uns selbst unter Gottes Vergebung und wirken uns dem öffnen Christi in und durch seinen Heiligen Geist. Die Kraft zum Frieden zu leben, erhalten wir dadurch, dass wir immer wieder uns von Jesus behandeln lassen. Dass wir uns immer wieder seiner Liebe aussetzen und davon prägen lassen, indem wir uns immer wieder mit Jesus beschäftigen und seine Nähe suchen. Amen. Amen. Herr Jesus, ein gewaltiges Wort heute Morgen. Ein Wort, wie ich es am Anfang gesagt habe, das zuerst mir gilt. Was habe ich für ein Recht, das anderen zu predigen, wenn ich nicht selber zum Frieden bereit bin? Diese Frage müssen wir uns alle immer wieder stellen, denn es gibt Zeitgenossen, die uns begegnen oder schon begegnet sind, mit denen es nicht einfach ist. Aber danke, Herr Jesus, du hast gesagt, wenn wir das Wollen bringen, bringst du das Vollbringen. Und dafür danken wir dir. Amen.